Es hat vier Räder, meistens oder ziemlich oft eine rote Farbe, einen Motor, der an einer ungewöhnlichen Stelle ist und vorne ein Emblem, das ein Pferd darstellt. Was ist es? Porsche? Ja, fast. Ein Ferrari, ganz klar. So leicht kann man es erkennen. Jeder weiß sofort, worum es geht. Aber jetzt stell dir mal vor, du musst jemanden erklären, der noch nie gesehen hat, wie ein Auto aussieht. Gehen wir mal 2000 Jahre zurück und diesem Menschen versuchst du zu erklären, was ein Auto ist. Ich werde es mal versuchen und ihr stellt euch mal bildlich vor, was ich da beschreibe. Es ist wie ein Karren oder wie ein Kasten, wo du einsteigen kannst. Das heißt, es hat Türen wie bei dir zu Hause. Du machst auf und steigst in diesen Kasten. Und dieser Kasten, er steht auf vier Rädern. Also wie bei einem Zuggerät, wie bei einem zum Beispiel, was Pferde ziehen. Also wie eine Kutsche, so ähnlich. Nur brauchst du dafür keine Pferde anspannen, sondern dort gibt es einen bestimmten Bereich, wo ein Ding reinkommt. Und in diesem Ding sind verschiedene kleine Teile, die sich nach hinten, nach vorne drehen. Und in diesem Ding sind 120 Pferde drin. Manchmal sogar mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Und die könnte man sagen, treiben dieses Gefährt an, aber sie ziehen es nicht. Also sie treiben es an, aber sie ziehen es nicht. Habt ihr ein Bild in eurem Kopf? Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen, währenddessen jemanden malen zu lassen, was er sieht. Es ist wirklich schwer, etwas zu beschreiben, was einer noch nie in seinem ganzen Leben gesehen hat. Nicht mal ansatzweise. Dieses Problem muss Gott überwinden. Denn Gott stellt uns etwas vor oder versucht uns etwas zu verbildlichen, zu erklären, was nicht irdisch ist, etwas, was himmlisch ist. Das heißt, was noch nie jemand gesehen oder gehört hat. Und Gott versucht es mit Dingen zu beschreiben, die wir alle kennen oder zumindest die damals die Leute gekannt haben. Und die Stiftshütte übrigens, von dem er sagt, das ist der Ort, wo ich dir begegnen will, ist tatsächlich etwas, wovon die Bibel sagt, Mose hat etwas gesehen, Gott hat ihm etwas gezeigt, und zwar etwas Himmlisches. Und Mose sollte es nach genau dem Maßstab, nach genau der Beschreibung, wie Gott es ihm beschrieben hat, bauen. Und anhand dieses Dings sollten die Menschen etwas Himmlisches erkennen. Wenn du jetzt so ein Zelt siehst, so ein stinknormales Zelt, ist es vielleicht nichts Interessantes. Aber so die Stiftshütte damals, wenn man sie gesehen hätte, davon wäre man ziemlich beeindruckt, glaube ich. Und die Bibel beschreibt die Stiftshütte, es ist keine Bauanleitung, aber dennoch beschreibt sie ziemlich genau. Und jedes Mal, wenn sie sie genau beschrieben hat, wie groß sie war, was alles drin sein muss, aus welchen Gerätschaften, aus welchen Materialien soll das gebaut werden. Ja, sogar, wer soll es bauen? Und dann steht da jedes Mal, und sie machten es genau so. Und das steht im zweiten Buch Mose. Wer von euch hat schon mal das zweite Buch Mose wenigstens in Teilen gelesen oder gehört? Die meisten, gell? Wer fand das unglaublich spannend? Der Mensch scheint irgendwas verstanden zu haben, das gefällt mir. Cornel, du bist ein großes Vorbild für uns. Haha, sehr gut. Ich glaube, das könnte tatsächlich, ich müsste das mal ausprobieren, meinen Sohn zum Einschlafen bringen unter Umständen. Wenn ich das noch mit einer monotonen Stimme vorlese, das könnte es bringen. Also tatsächlich, wenn man das so liest, zweite Buch Mose, dritte Buch Mose, es kann ziemlich langweilig werden. Ich bin überzeugt, es kann deswegen langweilig werden, weil wir die Prinzipien dahinter nicht verstehen. Oder noch schlimmer, wir glauben, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Die ganzen Opfer und die ganzen Materialien, dieses Zelt. Aber ich behaupte, das alles hat uns nicht nur heute etwas zu sagen, sondern es hat was mit dir und mit mir heute zu tun. Denn wie eingangs schon gesagt wurde, tatsächlich sagt die Bibel auch und Jesus über sich selbst, er sagt, ich bin dieser Ort der Begegnung. Ich bin der Tempel, ich bin die Stiftshütte, ich bin der Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und so heißt es auch in verschiedenen Stellen, wenn über Jesus gesprochen wird, dass es dort heißt, und er zeltete mitten unter uns. In deiner Bibel steht wahrscheinlich, und er wohnte mitten unter uns. Aber tatsächlich dieses Wort, das dort gebraucht wird, bedeutet, er zeltete unter uns. Es ist ein Bild auf dieses Zelt, das damals gebaut wurde. Und jedes Material, ja sogar die Ausrichtung dieses Zeltes, hatte eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung, die uns in der Bibel immer wieder deutlich gemacht wird. Also wenn du das nächste Mal liest, zweites Buch Mose, drittes Buch Mose, versuch mal, wenn dir beim Lesen langweilig wird, zu schauen, wo im Neuen Testament wird gesagt, übrigens, das hat Jesus getan, übrigens, das ist Jesus. Und ich hoffe, ich kann dir heute ein bisschen mehr oder das ein bisschen näher bringen. Und ich möchte euch mal ein Stück dieses vermeintlich langweiligen Textes vorlesen. Und ich hoffe, ich kann ihn dir lebendig und vor allen Dingen schmackhaft machen. Ich möchte dir aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 27 ab Vers 9 einfach einige Verse vorlesen. Also dort wird beschrieben, wie die Hütte, das Zelt und das Ganze drum gebaut wird. Und vieles wurde schon vorher beschrieben. Ich will euch das nicht alles zumuten. Es sind mehrere Kapitel, einige Verse davon. Also ab Vers 9, da heißt es, also Gott sagt es zu Mose, du sollst der Wohnung auch einen Vorhof anfertigen. Wir haben gesehen, da ist dieses Zelt und davor dieser Vorhof. Auf der Südseite behänge aus gezwirnten Leinen 100 Ellen lang. Auf der einen Seite und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und die Haken der Säulen mit ihr Verbindungsstäben aus Silber. Super spannend bis jetzt, oder? Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Wahrscheinlich wie dieses Auto. Und auch auf der Längsseite nach Norden sollen Behänge sein, 100 Ellen lang und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und die Haken und der Säulen mit ihren Verbindungsstäben aus Silber. Habe ich das nicht gerade gelesen? Ihr werdet feststellen, es wiederholt sich ständig, weil tatsächlich sie es ganz, ganz, ganz genau beschreiben wollen. Ganz genau sollen sie sehen, was da steht. Und deswegen überspringe ich einige Verse und lese ab Vers 15 und 16 weiter. Und 15 Ellen Behänge auf die andere Seite, vorher 15 Ellen Länge auf die eine Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen am Eingang des Vorhofs, aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus Garn von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirnten Leinen und Buntwirkarbeiten. Ich wusste nicht mal, dass es so ein Wort gibt. Dazu vier Säulen auf ihren Füßen. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Bild. Also am Ende sah das ungefähr, man kann sich das so vorstellen, also keiner weiß ganz genau, wie es aussieht, aber man kann sich das so vorstellen. Also was ich gerade die letzten Verse gelesen habe, das sollte das hier sein. Ja. Und das hier ist der Eingang und hier wird beschrieben mit blauen und roten Purpur und mit Rot und mit Weiß. Und all diese Dinge haben tatsächlich Bedeutungen. Was aber auch Bedeutung hat, ist sogar die Ausrichtung des Ganzen. So heißt es dort, du sollst diesen Eingang nach Osten ausrichten. Was ist im Osten? Man kann es auf dem Bild sehen. Da geht die Sonne auf. Ja. Sogar das hatte symbolische Bedeutungen. Sogar, wie sie es beschreiben, übrigens, sie beschreiben es von innen nach außen. Und Jesus sagt, ich komme vom Vater. Und das ist dieses Bild. Von innen nach außen. Und Jesus geht auch zurück zum Vater über ein paar Umwege und das ist eben von außen wieder zurück. Und warum es nach in den Osten ausgerichtet ist und auf die Sonne, wisst ihr, wofür die Sonne oft missbraucht wurde? Viele haben die Sonne angebetet. Aber was diese Sonne noch getan hat, ist, stellt euch mal vor, wenn sie morgens aufgeht und da ist dieser Vorhang mit diesen vier wunderschönen Farben und was tut die Sonne? Sie strahlt auf diesen Vorhang und jetzt stell mal vor, du kommst dahin und was musst du tun, um in diesen Vorhof reinzukommen? Wenn ihr die Sonne seid, dann musste ich mich umdrehen. Das heißt, die Sonne ist im Rücken, ihr seid im Rücken und ich schaue auf diesen wunderschönen, herrlichen Vorhang, der beleuchtet wird von der Sonne. Und das ist ein symbolisches Bild dafür, dass die Menschen sich von der Schöpfung, von ihren Götzen, von allem abwenden sollten und sich Gott zuwenden sollten. Und die haben die Sonne angebetet, die haben den Mond angebetet, die haben verschiedenste Dinge angebetet, auch Steine. Wir machen sowas ja nicht mehr, gell? Also keiner von uns ist heute morgens aufgestanden und hat sich vor der Sonne verbeugt und ihr Danke gesagt, dass sie dich geschaffen hat. Wir beten die Schöpfung nicht an, gell? Niemals. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich tue es sehr oft. Tatsächlich gibt es bestimmte Dinge in meinem Leben, und das sind ganz viele Lügen, warum ich mich nicht auf diesen Vorhang blicke, sondern ich blicke zur Sonne. Und das sind oft Dinge, die auch den Israeliten so geht. Als Mose übrigens all das gesagt bekommt, geht er weg und er ist ziemlich lange weg. Und was tut das Volk? Sie bauen sich ganz schnell einen eigenen Gott. Die sagen sich, Gott ist weg, Mose ist weg, wir brauchen einen Gott, den wir sehen, der uns anleiten kann. Und so ist es tatsächlich für uns. Es gibt auch bei uns Lügen, die wir glauben, warum wir uns dann von Gott abwenden. Zum Beispiel kann eine Lüge sein, dass in deinem Leben läuft es nicht gut, in deinem Leben läuft irgendwas schief, also muss es sein, dass Gott sich um dich gar nicht kümmert. Ja, vielleicht gibt es ihn gar nicht. Und du beginnst zu zweifeln, du wendest dich von Gott ab. Eine andere Lüge kann sein, dass du sagst, ich kann einem Gott, den ich nicht sehe, nicht vertrauen. Oder ich kann einem Gott, der sagt, er ist gut, und dann geschieht so viel Schlechtes in der Welt, diesem Gott kann ich doch nicht mehr vertrauen. Du wendest dich von ihm ab. Oder ich muss mir selbst zu meinem Glück verhelfen. Gott braucht einfach zu lange. Oder was auch immer dir so einfällt. Ich glaube, es gibt viele, viele Gründe, warum wir uns von Gott abwenden. Und wir wenden uns, oh Wunder, der Schöpfung zu. Denn wenn ich in Gott keine Erfüllung finde, wo suche ich dann die Erfüllung? In meinem Partner zum Beispiel. Ich möchte, dass meine Frau all meine Bedürfnisse erfüllt, dass sie sie stillt, und zwar für immer. Das ist ein Bild für die Schöpfung anbeten. Du verlässt dich auf die Schöpfung. Ja? Anbeten ist nicht immer knien und oh, du wunderbare Schöpfung. Nein, anbeten bedeutet schon, sich von Gott abwenden und von der Schöpfung erwarten, dass sie etwas dir gibt, was nur Gott dir geben kann. Und jetzt melde sich mal wer, der noch nie die Schöpfung auf diese Art angebetet hat. Mich überrascht es nicht, dass sich keiner meldet. Ich melde mich auch nicht. Und es gibt viele andere Dinge, wie wir die Schöpfung anbeten. Zum Beispiel, wie wichtig ist es dir, was andere über dich denken? Meistens ist es uns unglaublich wichtig. Deswegen funktionieren all die Social-Media-Zeugs. Wir gucken, was andere tun, und dann dementsprechend sind wir entweder am Boden zerstört, weil ihr Leben so viel besser aussieht, oder wir denken, oh, ich bin viel besser, guck dir das mal an. Und vieles, was wenn wir es von Menschen abhängig machen, vieles geschieht mit uns, und zwar zum Beispiel, nehmen wir einfach heute. Ich predige und danach, stellt euch mal vor, kommt einer zu mir und sagt, Peter, das hast du wunderbar gemacht. Und dann gehe ich so durch die Kirche und sage, ja, habe ich. Ja. Und dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, also Peter, wirklich, ich denke, ich sollte dich mal auf den Boden der Tatsache zurückkommen. Du predigst immer mit so einer Nase, aber du bist doch selbst nicht besser. Du musst ein bisschen mehr Demut lernen. Und dann kommt wieder der Nächste und sagt, Peter, also das war mal eine tolle Auslegung. Und dann wieder den hier. Und dann kommt wieder der Nächste und sagt mir, also wirklich, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Wer so predigt, wer vom Gericht spricht, das will ich nicht hören. Ich komme nicht mehr. Und wieder. Es ist etwas absolut Unbeständiges. Wenn wir uns auf die Meinung der Menschen verlassen, dann wird es immer so sein, dass wir entweder himmelhochjauchzend sind und uns auf etwas einbilden, was es gar nicht gibt, oder eben zu Tode betrübt sind, obwohl es nur eine Meinung war. Und erst wenn du dich auf Gott verlässt, in jeder Situation, egal was es ist, und sei es sogar, dass du sagst, es ist nicht die Aufgabe meines Partners, mir Glück und Erfüllung zu bringen. Übrigens, die Ehe ist nicht dafür da, sie ist aus einem anderen Grund gegeben, sondern Gott, nur Gott allein kann das füllen. Dann wirst du eben nicht himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt sein, sondern du wirst sicher sein, dieser Gott ist immer derselbe. Er behandelt mich immer gleich. Ein Partner, je nachdem, welchen Charakter wir haben, wir können, wenn es uns gut geht, den Partner für alles loben und wenn es uns schlecht geht, für das Gleiche ihn fertig machen, bis er denkt, ich bin der letzte Mensch auf Erden. Einen Schlimmeren gibt es nicht. Aber Gott tut sowas nicht. Er behandelt uns genau so, wie wir es brauchen, und dort gibt es kein so eine Talfahrt und dann wieder. Das bedeutet es, die Schöpfung anzubeten und festzustellen, es hat keinen Mehrwert, oder sich Gott zuzuwenden. Das heißt, das ist das erste symbolische Bild. Wir müssen uns von allem wegdrehen, von allem, was uns in irgendeiner Art Erfüllung bringen soll, unser Gott sein soll, unser was auch immer, das uns trägt und uns Glück gibt. Nur Gott kann das alleine. Und jetzt stellt euch mal vor, du drehst dich um und du siehst diesen wunderschönen Vorhang. Und ich habe ihn dir gerade versucht zu beschreiben. Super interessant. Also 15 Ellen, Purpur, blauer Purpur, roter Purpur, Karmesin, gewirnten Leinen. Boah. Es muss einfach unglaublich gewesen sein. Und vielleicht, um dir das nur zu verdeutlichen, ich weiß nicht, wie wertvoll es damals war, aber wisst ihr, wie teuer ein echter Purpur ist, also die Farbe Purpur, oder besser gesagt das Zeug, woraus man es gewinnt? Wer schätzt, wie teuer ist ein Gramm? Wie teuer ist ein Gramm dieses Pulvers, woraus man Purpur gewinnt? Roten und blauen. Schätzt mal. Traut euch. Ich höre nichts. 500? 50 Cent? 250? 250? Wer bietet mehr? 1000? 10.000? 900? Okay. Irgendwas dazwischen. Also ein Gramm. Ich habe gestern nachgeguckt. Also du kannst es kaufen. Ein Gramm von diesem Pulver, woraus man diese Farbe macht, kostet mit Mehrwertsteuer 3.005 Euro. Ein Gramm. 3.005. Und um ein Kilo Wolle zu färben, also übrigens, dieses Zeug ist so teuer, weil man gewinnt es aus einer Schnecke aus dem Meer und die gibt einen kleinen Tropfen. Und je nachdem, ob du diesen Tropfen der Sonne aussetzt oder nicht, entsteht blauer oder roter Purpur. Und um einen Kilo Wolle zu färben, brauchst du 10.000 Schnecken. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser 20 Ellen lange Vorhang ist gefärbt mit blauen, mit rotem Purpur, mit Karmesin, war auch nicht so günstig, und dann mit weißem Leinen. Wie unglaublich teuer muss das gewesen sein, aber auch wie unglaublich herrlich muss das anzuschauen gewesen sein. Diese Farbe, wie gesagt, ich weiß nicht, wie teuer sie damals war, sie war damals unglaublich teuer. Wesentlich teurer wahrscheinlich als heute. Und übrigens, Gold ist dagegen gar nichts, auch heute nicht. Also Gold, ein Gramm Gold, locker, kann sich jeder leisten. So herrlich war allein dieser Vorhang, also du warst noch gar nicht drin in dem Ganzen, war so herrlich. Und warum, glaubt ihr, war diese Tür schon allein so wunderbar anzugucken? Was sagt Jesus über sich selbst? Er sagt, ich bin die Tür. Dieser Vorhang ist so herrlich, weil er uns die Herrlichkeit Gottes auch nur ein kleines bisschen zeigen soll. Und übrigens, wo sehen wir diese Herrlichkeit Gottes am besten? wenn wir uns in das Wort Gottes vertiefen. Im Wort Gottes können wir diese Herrlichkeit von Jesus sehen. Und übrigens, es gibt viele Theologen, ich schließe mich denen an, ohne es als absolute verbindliche Wahrheit zu sehen. Sie sagen, dass diese verschiedenen Farben jeweils für die vier Evangelien stehen. Denn jedes dieser Evangelien malt Jesus auf eine bestimmte Art und Weise. Matthäus zum Beispiel malt ihn als den Messias und den König. Dafür steht das Rot. Und der Markus malt ihn als Opfer und als Knecht. Dafür steht der rote Purpur. Lukas für die Vollkommenheit Jesu, dafür steht dieses Weiß. Und Johannes, der beschreibt ihn als Sohn Gottes, als den, der auf diese Erde kam. Und dafür steht eben dieser blaue Purpur. Ich finde dieses Bild sehr schön und mir erschließt sich das deswegen, weil wenn ich auf diesen Vorhang sehe, wenn ich mir die vier Evangelien durchlese, dort wird Jesus für mich lebendig. Dort kann ich sehen, wie er wirklich ist. Ist das nicht ein herrliches Bild? Eine kleine Zwischenfrage. Hat dieses Zelt nichts mit uns zu tun? Dieses langweilige zweite Buch Mose, hat das nichts mit uns zu tun? Ich wage es zu bezweifeln. Ich hoffe, du mittlerweile auch. Und dann gehst du durch diesen wunderbaren Vorhang, durch diese Tür oder wie Jürgen vorhin gesagt hat, wie Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist die erste Tür, die als Weg bezeichnet wird. Und du gehst durch und du kommst in diesen Vorhof. Und in diesem Vorhof, das Erste, was du siehst, war ein Opferaltar. Das ist übrigens nur eine Nachbildung, die gibt es in Israel zum Beispiel, die kannst du dir angucken. Und wahrscheinlich sah der so aus. Das heißt, er war, ich lese es doch nicht einfach vor, warum soll ich es euch erzählen, oder? Auch im Kapitel 27, Abvers 1. Und du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen. 5 Ellen lang und 5 Ellen breit, 4-eckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Und bringe die zu ihm gehörenden Hörner an seinen 4 Ecken an. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit Erz überziehen. Das heißt, ein Holzkasten, der mit Erz, mit Bronze, mit einer Kupferlegierung überzogen war. Und dieses Bild von einem Opferaltar ist ein wunderbares Bild auf Jesus Christus. Falls du mir nicht glaubst, dann schauen wir uns das doch mal an. Denn dieser Vorhof, wenn du kamst als Israelit und du hast Sünde in deinem Leben, du hast etwas getan, du hast jemanden zum Beispiel verletzt, du hast jemanden irgendwas angetan oder du hast etwas nicht getan, was Gott gesagt hat, das sollst du tun und du hast dich für etwas anderes entschieden, das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, wenn du in diesem Sinne Sünde begangen hast und schuldig geworden bist, dann hast du dir ein Tier geschnappt, bist mit diesem Tier durch den ganzen Zelthof, drumherum haben die ganzen Israeliten gewohnt und du bist durch dieses Zelt marschiert. Jeder hat also gesehen, aha, er hat gesündigt. Er hat Schuld auf sich geladen und du bist dann gegangen und jeder wusste es und kamst durch diese Tür in diesen Vorhof und da waren Priester. Und diese Priester, sie hatten eine bestimmte Aufgabe. Als du dann kamst und du hast gesagt, hey, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht, ich habe etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Sagen wir einfach, ich habe meinen Nachbarn geschlagen. Und während dieser Mensch diese Sünde bekannte, ich habe meinen Nachbarn geschlagen, hat der Priester seine Hand auf das Tier, auf den Kopf des Tieres gelegt und hat so symbolisch die Sünde dieses Menschen, der sagt, ich habe das getan, auf dieses Tier gelegt. Und deswegen sollte dieses Tier ohne Fehler sein. Es sollte rein sein. Das heißt, es durfte nicht lahmen oder sonstiges. Es sollte rein sein. Und hat das Schaf seine Nachbarn geschlagen? Das Schaf hat sich nicht zu Schulden lassen kommen. Und durch dieses Übertragen, symbolisch übertragen, da ist nichts drüber gehüpft oder so, sondern ein Symbol dafür, meine Sünde soll dieses Schaf tragen. Und dieses Schaf wurde geopfert und dieses Blut, das das Schaf vergossen hatte, war ein Bild dafür, deine Sünde ist nun bedeckt. Das heißt, Gott sieht dich an und er schaut die Sünde nicht mehr an, sie ist bedeckt. Kommt dir das bekannt vor? Sagt nicht Jesus sowas Ähnliches über sich selbst? Und wenn das ein Bild auf Jesus ist, wo finden wir das im Neuen Testament? In den Evangelien lesen wir, als zum Beispiel in Matthäus können wir das lesen, als Jesus verraten wurde und er wird von den Hohepriestern, von den Schriftgelehrten, wird er verhört. Und er steht dort und sie klagen ihn an, er hat dies und jenes getan und er ist still, er sagt nichts. Wie ein Schaf, wie ein Lamm, das auch nichts sagt. Und irgendwann wird es dem Hohepriester zu bunt und er sagt, bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagt, ja. Ich bin der Sohn Gottes. Und er sagt, ihr habt es alle gehört, Blasphemie. Er hat Gotteslästerung begangen. Und nachdem er das sagt und das zusagt, dann schlagen sie ihn. Sie schlagen ihn und sagen, du hast Blasphemie begangen. Dieses Bild wird dafür gebraucht, genau das geschieht wie mit dem Tier. Jemand bekennt eine Sünde, weil hat Jesus Blasphemie begangen? Hat er Gott, übrigens Blasphemie bedeutet Gott zu lästern. Hat Jesus über Gott gelästert, als er sagte, ja, ich bin dieser? Er ist es doch. Wer hat denn Blasphemie, wer hat denn Gott gelästert, als er Jesus geschlagen hat? Es waren die Priester selbst. Das ist dieses Bild hier aus dem Alten Testament, dass jemand seine Sünde bekennt, auch wenn es den Priestern in dem Augenblick nicht bewusst war, dass es ihre Sünde ist, und naja, sie legen die Hand nicht auf Jesus, sondern sie schlagen ihm ins Gesicht. Das ist das Bild von bildlich übertragen, Jesus trägt die Sünden dieser Priester. Jesus trägt die Sünden der Welt und Jesus trägt deine und meine Sünden. All das, was du getan hast, das trägt Jesus. Bildlich gesehen, wie dieses Schaf. Und Jesus hat all das nicht getan. Er ist rein. Und er geht ans Kreuz und sein Blut wird vergossen. Das ist genau das, was hier geschieht. Und erinnert ihr euch eingangs, Gott versucht, ein geistliches, himmlisches Prinzip zu erklären, was die Menschen nicht verstehen können. Und er gebraucht Bilder. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr kennt das Buch Mose, das ist ein Bild auf mich. Ich bin dieses Schaf. Und so können wir hier sehen, dass Jesus das Schaf ist, das heißt, er ist das Lamm, er ist das Opfer. Und Jesus ist auch der Opferaltar. Und Jesus ist übrigens auch der Priester, der dieses Opfer bringt. In Jesus wird das alles letztendlich vereint. Hast du das gewusst, dass das im Alten Testament steht alles? Das ist, warum es drin steht. Nicht damit die Juden, und übrigens jeden Tag wurden Opfer gebracht. Jeden Tag. Wie viele Tiere mussten sterben? Boah. Wie viel Blut wurde da vergossen? Jeden Tag, weil kaum hat er gesündigt und das Tier gebracht, ging raus, traf denselben Nachbarn und war immer noch wütend und hat ihm gleich wieder eine reingehauen. Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sündigen immer wieder und sie haben auch immer wieder gesündigt. Das heißt, da musste er gleich wieder ein Tier holen und gleich wieder opfern. Aber Jesus sagt, mein Opfer ist genug für die Sünden, die du getan hast und sogar noch tun wirst. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Jesus ist dieser Weg. Nur durch ihn kommst du in diesen Vorhof. Und nur durch ihn wird all das geschehen. Aber wenn ihr weiterlest, besonders im dritten Buch Mose, da geht es nämlich richtig ans Eingemachte. Da gibt es nicht ein Opfer, da gibt es so viele Opfer. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Sühneopfer, das Schuldopfer. Unglaublich viele Opfer. Welches von diesen Opfern gilt uns? Weiß das jemand? Ich bin davon überzeugt, jedes dieser Opfer brauchen wir. Es gibt nämlich verschiedene Bilder. Auch das Neue Testament spricht davon, manchmal spricht es davon, Jesus hat unsere Sünde getragen. Dieses Bild von Sünde getragen ist schon im Alten Testament beschrieben. Nämlich, dass Jesus nach, wo geht er hin? Wird er in Jerusalem gekreuzigt? Nein, er geht nach draußen oder er wird nach draußen geführt. Er wird nach Golgatha vor die Stadt geführt. Das ist ein Bild, das im dritten Buch Mose beschrieben wird. Denn dieses Opferlamm musste, nachdem die Sünde auf ihn gelegt wurde, das wurde einmal im Jahr gemacht für das ganze Volk, das heißt, es ist nicht dasselbe wie ich bringe das Opfer, sondern es war eins für das ganze Volk. Jedes Jahr muss das gebracht werden, am Sühnetag. Und auf dieses Opfer, auf ihn wurde diese Sünde gelegt, er wurde aus dem Lager geschickt. Und das war ein Bild dafür, im Lager ist nun keine Sünde. Das Lager ist nun heilig, also jetzt ist es rein, wie Gott rein ist. Ein Bild dafür. Das heißt, als Jesus aus diesem Jerusalem rausgeht oder als er aus dem Himmel kommt und hier das Opfer bringt, das ist ein Bild dafür, nun ist es rein gemacht. Und dann gibt es eine andere Beschreibung, wo Jesus beschrieben wird als derjenige, der dir seine Rechtfertigung zum Beispiel gibt. Für beides dieser Bilder brauchte es im Alten Testament zwei Opfer, schon allein. In Jesus erbringt er alles. Und ich möchte mit dir mal versuchen, das bildlich darzustellen. Wer traut sich zu mir nach vorne? Ihr müsst nichts sagen, ihr müsst gar nicht so viel tun. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euer Handy mitbringen. Während sich einer traut, erzähle ich schon mal, warum das Handy. Denn wenn dieser Mensch mit seiner Schuld kam, ja, dann brachte er etwas mit. Und was gibt es Schmutzigeres als dieses Handy? Auf diesem Handy sind so viele Keime, wahrscheinlich sind die Klobrillen sauberer, weil die werden öfters geputzt. Okay, nicht deins, meins auf jeden Fall. Aber es ist von innen genauso schmutzig. Auf wie viele Internetseiten kannst du gehen, um dir sonst was anzugucken? Wie schön kannst du bei WhatsApp über jemand anderen lästern und schreiben, hey, hast du diesen Sonntag gesehen, wie der angezogen war? Hast du gesehen, wie komisch die sich verhalten hat? Ja, das machen wir auch mit dem Mund, aber mit dem Handy geht es einfach einfacher. Gell? Keine Barrieren. Also dieses schmutzige Ding bringt der Jürgen jetzt zu mir und ja, lass es ruhig offen. Lass es ruhig da. Ja. Und er sagt, Peter, ich will das alles loswerden. Und ich nehme es an. Das ist das Bild für, du bringst deine Sünden, du bringst dieses Tier und du sagst, die und die Sünde habe ich begangen und ich als Priester lege die Hand auf dieses Schaf und übertrage symbolisch die Sünden auf dieses Schaf. Aber Jesus ist Priester und das Schaf, das Lamm. Also nimmt er als Priester diese Sünden und er legt sie auf sich. Das bedeutet nicht, dass er sündig geworden ist. Nein, ganz und gar nicht. Er ist ohne Schuld, aber er trägt die Sünde der Welt. Und etwas anderes tut er. Nachdem er das getan hat, sagt er, das reicht noch nicht, mein Freund. Du brauchst etwas. Ich wollte es eigentlich vor der Predigt anziehen, habe es vergessen. Ist nicht schlimm. Jesus ist rein. Er hat kein Handy. Mein Handy liegt dort. Also ich habe kein Handy. Ich bin rein. Und ich habe eine Gerechtigkeit. Wenn Gott mich anguckt, dann schaut er mich an und sagt, guck mal, wie wunderbar gekleidet er ist. Ist das nicht herrlich? Blau. Weiß wäre besser gewesen. Er sieht einfach wunderschön aus. Wenn ich ihn angucke, ich habe Gefallen an ihm. Er sieht genauso aus, verhält sich genauso. Sein Leben ist so, wie ich es mir vorstelle. In der Bibel steht, und da heißt es, und Gott sagt, oder man hört eine Stimme von Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das ist der Grund, warum Gott, Jesus, sein Leben auf dieser Erde gelebt hat. Und er sagt, ich nehme nicht nur deine Sünden, so, ab in meine Tasche, sondern du kriegst mein Leben. Ja. Und das ist, die Bibel beschreibt das und sagt, das ist der Mantel der Gerechtigkeit. Deswegen übrigens war dieser Vorhof umzäunt mit weißem Leinen. Von außen war es eine Trennung. Du konntest nur durch die Tür. So wie Jesus sagt, Nur ich alleine bin der Weg. Nur durch mich kannst du kommen. Du kannst dieses Lein nicht überspringen, sondern nur das ist der Weg. Und das ist eine Trennung, weil er sagt, wenn du Sünde hast, kannst du nicht rein. Außer du hast ein Tier und gehst durch die Tür. Und Jesus sagt, wenn du sündig bist, kannst du nicht zu Gott kommen. Außer du glaubst, dass ich dieses Lamm bin und ich bin Gottes Sohn und ich sterbe für deine Sünden. Und wenn du das glaubst, durch diese Tür kommst, dann kriegst du den Mantel der Gerechtigkeit. Ist Jürgen nicht wunderschön? Sieht er nicht klasse aus? Dieses Blau steht dir herrlich. Was jetzt noch fehlt, das mache ich nicht. Jetzt würde ich mit diesem Handy rausgehen und würde sagen, hier ist nun eine handyfreie Zone. Jürgen hat dieses Handy nicht mehr. Und wenn Gott ihn nun anschaut, setz dich ruhig damit hin. Und wenn Gott ihn jetzt anschaut, jedes Mal, wenn ich rüber gucke, dann sehe ich meinen Mantel. Und wenn Gott uns anblickt, jeden, der sagt, ich glaube genau das, dass das geschehen ist und das gilt mir. Jeder, der das für sich annimmt und sagt, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, ich brauche das. Ich brauche, dass er meine Sünden nimmt und ich brauche diese Gerechtigkeit, denn die kann mir nur Gott geben. Und jeder, der das sagt und der das glaubt, der bekommt genau das. Und so schaut er ihn an und sieht Jürgen. Und er sündigt nie wieder, oder? Jürgen sündigt immer wieder. So ist der Jürgen. Wir können nichts machen, so ist der Jürgen. So sind wir alle. So bin ich und so bist du. Aber wenn Jesus mich anschaut, wenn Jürgen mich ansieht, selbst wenn ich ihm jetzt das Handy zurückgebe und er steckt sich das in die Tasche, dann sehe ich das Handy nicht. Hier Jürgen, du kriegst dein Handy wieder. Nicht, dass es klingelt. Dann sehe ich das Handy nicht. Ich sehe meinen Anzug. Und so ist es, wenn Gott dich und mich anschaut. Wenn du gesündigt hast, wenn du schon wieder etwas getan hast. Ja, wir gehen gleich Kaffee trinken. Wie schnell ist es passiert, dass wir über jemanden schlecht reden? Wie schnell ist es passiert, dass wir miteinander lieblos umgehen? Wie schnell ist es passiert, dass wir denken, dass wir, also ich, meine Aufgabe wichtiger ist als deine Aufgabe? Wie schnell denken wir, dass ich einen besseren, wertvolleren Beitrag beitrage als du? Dass ich besser gekleidet bin, dass ich mehr wert bin als du? Das ist ganz schnell geschehen. In meinem Kopf super schnell und mit Worten bin ich auch nicht langsam. Und dann stehst du da im Gottesdienst, ja, hast gerade Gottesdienst gefeiert und gesagt, Gott, danke dir für all das, was du getan hast. Und dann gehen wir raus und sündigen schon wieder. Und dann sage ich hier, der Jürgen, der sollte ein gutes Bild sein, aber der hat die ganze Zeit gegrinst, der sollte ernst bleiben. Ich wollte nicht, dass er grinst. Ja, es geht so schnell und eigentlich habe ich gar nichts Schlimmes gesagt. Ein anderer hört das und denkt, der hat doch nichts Schlimmes über den Jürgen gesagt. Aber in diesem Augenblick hatte ich lieblose Gedanken über ihn. Denn er war mir nicht gut genug. Ich hätte lieber Jochen nehmen sollen. Der hätte es besser gemacht. Das ist schon Sünde, wenn wir lieblos miteinander umgehen. Und das dritte und hoffentlich letzte Mal. Wer von euch hat schon mal jemanden lieblos behandelt? Wer von euch hat schon mal lieblos jemanden hier in diesem Raum behandelt? Wer von euch hat schon mal gelästert? Wer von euch hat schon mal sein Lästern verpackt als, ja, wir müssen uns doch austauschen? Ja, und so könnte ich weitermachen. Und die sich nicht mehr melden, die melden sich nicht mehr, weil ich glaube, sie sind schon müde davon. Wir sündigen jeden Tag. Also muss Jesus jetzt wieder sterben? Weil im Alten Testament mussten sie immer wieder mit einem neuen Tier kommen. Nein, denn Jesus sagt, all diese einzelnen Opfer habe ich schon gebracht. In mir ist das alles erfüllt. Das heißt, wenn du dann wieder gesündigt hast, dann sieht dich Jesus als immer noch rein und heilig an. Aber er sagt, diese Sünde ist trotzdem etwas, das uns trennt. Hast du schon mal eine innere Trennung zu einem Menschen erlebt, der dich verletzt hat? Dass du ihm ganz nah bist, ihr sitzt vielleicht zusammen, unterhaltet euch vielleicht, aber innerlich würdest du am liebsten einfach aufstehen und gehen. Und je näher man sich ist übrigens, desto schlimmer ist dieses Gefühl. Ich habe, glaube ich, vor einigen Predigten das als Beispiel gebracht, aber es ist so gut, ich bringe es nochmal. Wenn du dich mit deiner Frau, mit deinem Mann gestritten hast, ja, dann kannst du im Bett ganz nah aneinander liegen. Da trennen dich vielleicht Zentimeter, aber innerlich seid ihr meilenweit weg. Und am liebsten würdest du sogar aufstehen und diesen Raum verlassen. Du kannst dieser Person nicht nahe sein einfach. Habt ihr das schon mal gefühlt? Ich fühle das richtig oft. In verschiedensten Situationen, wo ich Menschen auf einmal nicht nah bin, weil ich schlecht über sie denke. Ich denke über jemanden schlecht und auf einmal entferne ich mich innerlich von diesem Menschen. Das ist das, was Sünde tut. Und bei Gott und mir ist es nicht anders. Sünde entfernt uns von Gott. Nicht Gott entfernt sich von uns, sondern wir entfernen uns von Gott. Denn wir können, Gott ist so heilig, wir können nicht in seine Gegenwart kommen. Wir können nicht in seine Nähe kommen. Wir wissen, da ist Schuld. Obwohl er uns anguckt und sagt, du siehst wunderbar aus. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, wenn du gesündigt hast, dann komm vors Kreuz. Das Blut ist schon dafür bezahlt und bitte darum Vergebung. Und dann geh zu deinem hin, den du verletzt hast und gib ihm 20 Euro, oder? Dann gebe ich ihm 20 Euro und dann ist das wieder gegessen. Oder der sagt, nee, also 40 will ich schon haben, du hast mich doll beleidigt. Ja, ihr versteht, was ich meine. Man muss es auch wieder gut machen. Manche Sünden sollen wir bekennen, andere Sünden müssen wir wieder gut machen. Es soll wieder, diese Trennung soll wieder weg sein und man muss kommen und sagen, du, ich habe gesündigt zu dir. Und das musst du nicht vor allen sagen, hey, ich habe gesündigt, ich habe über den Jürgen vorhin schlecht geredet. Aber ich sollte zu ihm kommen und sagen, Jürgen, du, ich weiß nicht, ob du es spürst, aber ich weiß, da steht was zwischen uns, weil ich habe mich an dir schuldig gemacht. Und man bekennt es und glaubt mir, Jürgen sogar wird sich darüber freuen. Komischerweise ist das so. Das ist, was geschieht, wenn wir wieder vors Kreuz kommen und Jesus sagt, all die Opfer habe ich getan. Und eine Opfer will ich noch erwähnen, denn das ist für uns enorm wichtig. Sogar das Speiseopfer, das es dort gab. Also dort floss kein Blut. Von den Opfern, die ich gerade gesprochen habe, da ist immer Blut geflossen. Sogar Speiseopfer, die dort gebracht wurden, dafür musste niemand sterben. Sogar das ist etwas, das Jesus für uns erbracht hat und das nötig für uns ist. Denn Paulus beschreibt genau das, wenn er sagt in Römer 12, euer Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Das ist ein Wohlgeruch für Gott. Das heißt, dieses Speisopfer, davon, da wird beschrieben, wenn du es richtig bringst, so wie du es machen sollst, dann ist es ein Wohlgeruch. Also es riecht gut, Gott gefällt das. Und was Paulus damit eigentlich sagen will, ist, du sollst so leben, mit deinem ganzen Leben, mit deinem Körper, wie Gott es möchte. Das heißt, wenn du liest, dass ich soll meine Sünde bekennen, dann tust du das und Gott sagt, das finde ich gut. Oder wenn du liest und auf einmal stellst du fest, ich habe gehandelt, wie ich es für richtig halte, aber jetzt stelle ich fest, die Bibel sagt da was anderes. Die Bibel sagt ja, ich soll heiraten, bevor ich mit jemandem zusammenlebe. Dann gehst du hin und sagst, okay, ab jetzt, dann will ich das machen. Und Gott sagt, das ist für mich ein Wohlgeruch. Und warum das Ganze so ist und wie wir an diesen Punkt kommen und vor allen Dingen, es ist nicht so, dass Gott uns dafür verurteilt und sagt, guck mal, du, nein. Er schaut doch Jürgen an und sieht, dass er gut aussieht. Das heißt, es ist nichts, wo Gott dich mehr anklagt und sagt, guck mal, da ist Sünde in deinem Leben, da. Nein, er will dir etwas aufzeigen, dass du ein Leben führen kannst, das ihm gefällt und es wird auch dir gefallen. Und dafür steht das Becken. Und das schauen wir uns ein anderes Mal an. Denn dort wird nochmal sichtbar, wie genau können wir das im Alltag tun. Ist das zweite Buch Mose nicht wunderbar? Ist das dritte Buch Mose nicht wunderbar? Dort wird beschrieben, dass Jesus der Ort ist und dass er all diese Erfüllung des Ganzen ist. Wenn du das nächste Mal diese Bücher liest, also mir sind sie jetzt auch oft, wo ich denke, ich will nicht mehr lesen, dann erinnere dich daran, während du das liest, das hat Jesus getan. Hier, genau das hat er für mich getan. Denn so hier in diesem zweiten und dritten Buch Mose wird nämlich dieses Auto beschrieben, das ich noch nie gesehen habe. Vielleicht. Aber in Christus habe ich es erkannt. Das heißt, für mich endlich wird eben aus diesem komischen Kasten, mit diesen komischen Rädern und mit diesem Ding, wo 120 Pferde drin sind, daraus wird auf einmal ein, keine Ahnung, Lamborghini. Ja? Daraus wird auf einmal ein Auto und diese, ach so sieht das aus. Das geschieht hier. Wenn du Jesus anguckst und das liest, dann weißt du genau, du kannst dir das bildlich vorstellen, so sieht das aus. Jesus hat das alles für dich getan. Und du hast die Möglichkeit, das für dich in Anspruch zu nehmen. Denn Jesus sagt, jeder, der durch diese Tür geht, aber es gibt eben nur eine Tür, das ist Jesus Christus. Er kann vor diesen Hof kommen, er kann sein Handy mitbringen und Jesus sagen, hier, nimm es bitte und ich brauche deinen Mantel. Jeder Einzelne. Aber du musst es tun, denn nur weil Jesus all das schon getan hat, heißt das nicht, dass es dir wirksam wird, denn den Mantel musst du schon abholen. Das Handy musst du schon noch abgeben. Und das muss jeder selbst für sich entscheiden und das tun. Und das darfst du tun. Jesus sagt, komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken, ich will euch das nehmen und ich werde euch diesen Mantel geben. Ist das nicht eine wunderschöne, herrliche, tolle Botschaft, die auf den ersten Seiten der Bibel beginnt und im Himmel enden wird? Amen. Lasst uns diesen Gott gemeinsam anbeten. Lasst uns diesem Gott vor allen Dingen Danke sagen, dass er in diesen wunderschönen Bildern beschreibt, wie er zu uns ist. Lasst uns aber auch an die denken, die vielleicht diesen herrlichen Jesus kennen und sagen, ich bin krank, aber ich weiß, er liebt mich trotzdem. Ich glaube dieser Lüge nicht, dass Gott mich verlassen hat. Dass wir für sie beten, dass sie diese Herrlichkeit immer wieder vors Auge geführt bekommen, weil, wenn sie das Wort Gottes lesen. Lasst uns füreinander auch beten und vor allen Dingen, denk mal darüber nach, wo hast du Schuld noch in deinem Herzen? Wo trägst du etwas mit dir, was dich von einem Menschen trennt? Wenn wir lange genug nachdenken, manchmal auch nicht so lange, dann fällt uns ganz schnell was ein. Und dass wir das versuchen zu klären. Es muss nicht heute sein, es sollte passieren.